NDR Info. Echo des Tages.
Der Umgang mit Steuersündern ist auch heute ein brisantes Thema. In Deutschland nimmt seit der Affäre um Uli Hoeneß die Zahl der Selbstanzeigen dramatisch zu. Und in Großbritannien will der Premier die Schlupflöcher in Übersee schließen. Zwei unserer Themen. Zudem berichten wir über den Besuch des Bundesaußenministers in Belgrad, über die innenpolitische Entwicklung in Tunesien und über den Streit um Nelson Mandelas Erbe, obwohl dieser sich wieder halbwegs guter Gesundheit erfreut. Mein Name ist Hammer Krause. Einen schönen guten Abend. Der Fall Uli Hoeneß hat vieles bewirkt. Das dreiste Vorgehen des Bayern-Präsidenten alarmierte die Politik. Die Frage, ob Selbstanzeigen in Zukunft auch Straffreiheit nach sich ziehen, wird ernsthaft diskutiert. Im Moment ist das noch so und deshalb versuchen viele Steuersünder mit einem blauen Auge davonzukommen, indem sie sich selbst anzeigen. Der niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider jedenfalls glaubt, dass allein in Niedersachsen in den nächsten 4 Wochen mehr als 1000 dieser Selbstanzeigen eingehen werden. Für einen Finanzminister ein durchaus positiver Nebeneffekt. Aus Hannover dazu Wolfgang Kurz.
Ich denke, dass wir nur in Niedersachsen innerhalb der nächsten 4 Wochen auf über 1000 Selbstanzeigen kommen werden, so der niedersächsische Finanzminister Schneider. Das Land verzeichne einen deutlich verstärkten Eingang von Selbstanzeigen. Schneider wörtlich, wir reden hier über dicke Fische. Das Land erwartet erhebliche Einnahmen. Die kürzlich von Rheinland-Pfalz gekauften Daten mutmaßlicher Steuerbetrüger sind nach Angaben von Niedersachsens Finanzminister erst zu 1% ausgewertet und an die Bundesländer zur Prüfung gegeben worden. Für Niedersachsen mit erheblichem Erfolg. Jeder der überprüften Fälle habe ein Potenzial von mindestens 1 Million Euro, so Schneider. Durch die früheren Käufe von Daten-CDs, die bereits weitgehend ausgewertet sind, habe Niedersachsen fast 150 Millionen Euro eingenommen. Auch da könne noch etwas dazukommen. Bundesweit könnte die jüngste CD Einnahmen von 500 Millionen Euro bringen, glaubt der rheinland-pfälzische Finanzminister Kühl. Obwohl der Ankauf von Daten-CDs durch deutsche Finanzbehörden weiter umstritten ist, will auch Nordrhein-Westfalen daran festhalten. Der Düsseldorfer Finanzminister Walter Borjans sagte, er wolle den Druck auf die Schweiz und andere Länder, die nicht zum Austausch von Steuerdaten bereit sind, aufrechterhalten. Seinen Angaben zufolge gab es in NRW bis Mitte April 8000 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung. Auch die Schweiz hatte zuletzt den Druck auf deutsche Kontoinhaber erhöht. Sie müssen möglicherweise damit rechnen, dass ihre Konten gekündigt werden, wenn sie Steuerprobleme nicht klären. Neben dem erneuten Ankauf einer Daten-CD dürfte auch der Fall Hoeneß Steuerbetrüger zum Nachdenken gebracht haben. Die Gefahr, entdeckt zu werden, steigt. Und welch erheblicher Verlust an Ansehen damit verbunden ist, macht der Fall Hoeneß deutlich. Dem Präsidenten von Bayern München droht im schlimmsten Fall eine Haftstrafe. Zurzeit ist er nur gegen Zahlung einer Kaution von 5 Millionen Euro auf freiem Fuß. Angeblich hat Hoeneß nach seiner Selbstanzeige bereits 3,2 Millionen Euro Steuern nachgezahlt. Das Thema Steuerbetrug wird auch die Finanzminister der Länder bei ihrem Treffen diese Woche in Wiesbaden beschäftigen. Niedersachsens Finanzminister Schneider forderte internationale Abkommen, um Steueroasen trockenzulegen und Steuerbetrug zu erschweren.
Mit der Hoeneß-Affäre steigt die Zahl der Selbstanzeigen. Aus Hannover war das Wolfgang Kurz. Wir bleiben beim Thema, auf der Suche nach den Steuersündern. In wenigen Wochen lädt Großbritannien zum G8-Gipfel und Premier Cameron steht nicht nur innenpolitisch unter Druck, sondern auch außenpolitisch läuft es nicht ganz so gut. Denn Europa hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Steueroasen auszutrocknen. Auch die USA ziehen damit, sodass Cameron nur die Flucht nach vorne bleibt. Denn viele der international als Steueroasen gebrandmarkte Regionen sind britische Überseegebiete oder britischer Kronbesitz. Aber so manches Steuerjuwel in der Krone wird da wohl nun herausgebrochen. Zu der Initiative des Premiers aus London, Stephanie Pieper.
Ein Monat noch, dann ist der britische Premierminister der Gastgeber des G8-Gipfels in Nordirland. Deshalb ist es kein Zufall, dass David Cameron ausgerechnet jetzt den Druck auf die Steueroasen erhöht. Als solche gelten auch die britischen Überseegebiete und Kronbesitzungen. Die fordert Cameron zu einer stärkeren Zusammenarbeit auf, um grenzüberschreitende Steuerflucht zu bekämpfen. In einem Brief appelliert er an die politische Führung der Gebiete, so wörtlich, ihr Haus in Ordnung zu bringen. Das Schreiben ging an insgesamt 10 frühere Kronkolonien, darunter die britische britischen Jungferninseln und die Kaimaninseln, die Kanalinseln Jersey und Guernsey und Gibraltar. Bei seinem Besuch kürzlich in Washington hatte Cameron gesagt: Wir müssen sicherstellen, dass alle Unternehmen ordentlich ihre Steuern zahlen. Wir müssen wissen, wem eine Firma tatsächlich gehört, wer von ihr profitiert, ob Steuern bezahlt werden. Und wir brauchen einen neuen Mechanismus, um den internationalen Konzernen auf die Spur zu kommen, wo sie ihre Umsätze machen, wo sie ihre Steuern bezahlen, damit wir die stoppen können, die das System auf unfaire Weise manipulieren. Cameron hat als wichtigstes Ziel des britischen G8-Vorsitzes ausgegeben, Steueroasen trockenzulegen. In seinem Brief schreibt der Premier, er respektiere zwar das Recht der Überseegebiete und Kronbesitzung, niedrigere Steuersätze festzulegen, dies sei aber nur dann tragbar, wenn alle tatsächlich das zahlten, was sie dem Staat schuldeten. Die Territorien haben bereits angekündigt, Steuerdaten künftig offenzulegen, was Cameron begrüßt. Zugleich fordert er aber, diese Daten müssten genau darlegen, wer welches Unternehmen besitze und kontrolliere. Die Gebiete unterstehen der Souveränität des Vereinigten Königreichs und der Oberhoheit der britischen Krone, können aber eigene Steuergesetze erlassen. Auch in Großbritannien ist die Staatskasse leer und die Debatte über Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung deshalb wieder aufgeflammt. Im Fokus stehen dabei neben vermögenden Privatpersonen auch internationale Konzerne wie Amazon oder Google, die trotz Milliardenumsätzen nur vergleichsweise geringe Steuern zahlen. Vor wenigen Tagen musste der Nordeuropa-Chef von Google dazu vor einem Ausschuss des britischen Parlaments Auskunft geben. Ein ehemaliger Google-Angestellter bezweifelt die Darstellung des Internetkonzerns, wonach die meisten Deals nicht in Großbritannien, sondern in Irland abgeschlossen werden und deshalb die geringeren irischen Unternehmenssteuern anfallen.
I just felt that that sales process that I had seen was not represented by what Google was saying about there never having been really any sales activity in the UK.
Noch gehört Google-Boss Eric Schmidt zum Wirtschaftsberaterteam des britischen Premiers.
Auch der britische Premier will Steueroasen austrocknen. Aus London war das Stefanie Pieper. Der deutsche Außenminister ist in diesen Tagen viel unterwegs. Am Wochenende in Israel, den besetzten Gebieten und in Algerien war er. Seit heute ist Westerwelle auf dem Balkan aktiv und versucht, den komplizierten Friedensprozess zwischen Serben und Kosovo-Albanern voranzutreiben. Was nicht so einfach ist, denn Serbien will auf keinen Fall die Unabhängigkeit des Kosovo akzeptieren. Dies aber ist quasi Voraussetzung für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU. Zwar haben Serben und Albaner im April ein Grundsatzabkommen unterzeichnet, von einer Normalisierung der Beziehungen aber sind sie noch weit entfernt. Keine einfachen Gespräche also, wie Stefan Oschwart berichtet.
Bundesaußenminister Westerwelle hat in Belgrad und Pristina Druck gemacht, das Abkommen bezüglich der serbischen Parallelstrukturen zügig umzusetzen. Beide Seiten hatten sich unter EU-Vermittlung vor einem Monat darauf geeinigt, serbische Parallelstrukturen abzuschaffen. Dafür sollen die Serben im Kosovo weitgehende Autonomie erhalten, allerdings in die kosovarische Verwaltung eingegliedert werden. In Belgrad machte Außenminister Westerwelle einen EU-Beitrittstermin für Serbien von der Umsetzung des Abkommens abhängig.
Serbien kann Europa gut tun und Europa kann Serbien gut tun. Die Vereinbarung vom 19. April, sie kann mit Fug und Recht als historisch bezeichnet werden. Jetzt geht es aus unserer Sicht darum, dass auch eine Implementierungsvereinbarung gefunden wird und dass die ersten greifbaren Umsetzungsschritte auch stattfinden.
Serbien erwartet allerdings auch einen Termin für EU-Beitrittsgespräche und wirtschaftliche Unterstützung von Deutschland, so Vizepremier Aleksandar Vučić. Serbien kämpft mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen und einer sehr hohen Arbeitslosigkeit. Ende Juni entscheiden sowohl Bundestag als auch EU-Staats- und Regierungschefs über die Serbien-Frage. Belgrads Premier Ivica Dačić sagte:
Vidovdan.
Der 28. Juni, der Veitstag, ist für Serbien ein Datum, das in der Geschichte nicht viel Gutes gebracht hat. Die Schlacht auf dem Amselfeld, die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo, die Auslieferung Miloševićs an das Haager Tribunal. Wir erwarten, dass der Veitstag in diesem Jahr Gutes für Serbien bringt. Der serbische Präsident Nikolic machte aber deutlich, die EU dürfe im Tausch gegen einen Beitrittstermin nichts Unmögliches fordern. Eine Anerkennung des jungen Staates Kosovo schloss er aus. Im Anschluss an seinen Belgrad-Besuch reiste Westerwelle weiter in die kosovarische Hauptstadt Pristina. Dort traf er sich mit dem kosovarischen Regierungschef Thaci. Der sagte im Anschluss an die Gespräche: Ich bin optimistisch, dass wir morgen die Umsetzung des Abkommens vereinbaren können, um Schritt für Schritt die Situation im Norden zu normalisieren. Das erfordert natürlich die Bereitschaft der Institutionen, etwas zu ändern, damit die Bürger im Norden des Kosovo ein besseres Leben haben können. Natürlich gibt es Herausforderungen, aber zusammen können wir das schaffen. Faci trifft sich morgen in Brüssel wieder zu einer neuen Gesprächsrunde mit seinem Belgrader Kollegen Ivica Dacic. Der deutsche Außenminister Westerwelle sagte, der Erfolg des Abkommens hänge davon ab, dass Serbien seine parallelen Verwaltungsstrukturen im Kosovo abbaue. Westerwelle appellierte aber auch an die Regierung im Kosovo, es den Menschen im Norden, der überwiegend von Serben bewohnt wird, leicht zu machen, sich in den Staat Kosovo zu integrieren.
Der arabische Frühling, er begann in Tunesien, aber auch dort ist wie in Ägypten und anderen arabischen Staaten der harte Alltag eingekehrt. Und dieser wird nicht nur von einer immer stärkeren wirtschaftlichen Not bestimmt, sondern auch von einer radikalen Islamisierung. In Tunesien versucht die Salafistenbewegung Ansar al-Sharia, die Bevölkerung zu terrorisieren. Die gemäßigte Regierung hält dagegen. Nach langem Zögern ging sie nun militärisch gegen die Al-Qaida nahestehende Gruppierung vor. Aus Rabat, Alexander Göbel.
Hunderte Polizisten, die Nationalgarde, sogar Armeeeinheiten marschieren am Sonntag in den armen Vierteln von Tunis auf. Tunesien macht mobil gegen die Salafisten. Die Botschaft ist klar, der Staat will Sieger bleiben in einem Machtkampf, der immer härter zu werden scheint. Hubschrauber kreisen über Tränengaswolken, Reifen brennen, es fliegen Steine und Gummigeschosse. Ein Demonstrant kommt in der Cité Tatamon ums Leben, angeblich durch eine Kugel aus einem Polizeigewehr. Die sichtlich angespannte Polizei verteidigt ihr hartes Vorgehen. Mohammed Ali Labidi, Sprecher der Polizeigewerkschaft. Wir sind hier und wenn es sein muss, bleiben wir auch noch einen Monat. Wir wenden nur das Gesetz an. Wir beschützen die Bürger und den öffentlichen Raum. Und wenn diese Gruppe oder irgendjemand anders versucht, diesen Raum in Beschlag zu nehmen, dann wenden wir das Gesetz Wort für Wort an. Tunesien verschärft seine Gangart gegen radikale Islamisten. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu kleineren Zusammenstößen. Dann gab es vor kurzem Gefechte zwischen Armee und Dschihadisten. Radikal-islamische Veteranen des Kriegs in Mali hatten sich mit schweren Waffen und Minen in einem Gebirge im Südosten des Landes verschanzt. Als dann auch noch die religiösen Extremisten der einflussreichen Ansar al-Sharia ihr Treffen in Kairouan ankündigten, lehnte das Innenministerium ab. Die Stadt, 150 Kilometer südlich von Tunis gelegen, wurde komplett abgeriegelt. Jedes heranrollende Sammeltaxi wurde von Spezialkräften in Kampfmontur gefilzt. In Busbahnhöfen im ganzen Land wurden bärtige, salafistisch aussehende Passagiere an der Reise gehindert. Die Sicherheitskräfte stellten unter anderem Schusswaffen und Molotow-Cocktails sicher. Ansar al-Sharia, die radikale Vereinigung, die nach eigenen Angaben über 40.000 Mitglieder in Tunesien hat, lehnt die Demokratie ab und will einen Gottesstaat errichten. Tunesiens stärkste Regierungspartei, der moderat-islamistischen Ennahda, werfen die Salafisten eine anti-islamische Politik vor und drohen mit Krieg. Der untergetauchte Anführer von Ansar al-Sharia, Saif Allah Ben Hassin, genannt Abu Yad, gilt als ehemaliger Vertrauter von Osama Bin Laden und wird für die Anschläge auf die US-Botschaft in Tunis im vergangenen September verantwortlich gemacht. Inzwischen spricht auch Tunesiens Regierungschef Larayet offen von Terrorismus. Im Staatsfernsehen sagte er, Ansar al-Sharia sei eine illegale Organisation, die den Staat herausfordert und provoziert. Ennahda nutzt offenbar auch ganz strategisch die Chance, um sich von den radikalen Kräften des politischen Islam zu distanzieren. Bisher wurde der Ennahda immer wieder vorgeworfen, sie sei zu lax gegenüber den Salafisten.
Es sind die Vertreter der beiden bevölkerungsreichsten Staaten, die da aufeinandertreffen. Der neue chinesische Ministerpräsident Li weilt zum Staatsbesuch in Neu-Delhi und der indische Regierungschef Singh tut alles, um für positive Stimmung zu sorgen. Nicht nur, dass China Indiens zweitwichtigster Handelspartner ist, beide Länder sind auch so etwas wie die Motoren der Weltwirtschaft. Und dass diese ins Stottern geraten, das will ja nun niemand. Aus Neu-Delhi, Kai Küstner.
Suresh Vedyanathan hat einen, sollte man annehmen, schwierigen Job. Er ist Inder und arbeitet in Neu-Delhi für einen chinesischen Megakonzern, den Telekommunikationsausrüster Huawei. Hier in dieser Firma muss also harmonieren, was politisch gesehen nicht so recht zusammenzupassen scheint. Chinesisches und Indisches.
Actually speaking, these problems are not.
Diese Probleme gehören der Vergangenheit an. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Erde und öffnet sich gerade. Daher nehmen viele Länder, und dazu gehört Indien, China mit offenen Armen auf. Die chinesischen Produkte auf allen Gebieten sind sehr kostengünstig und erschwinglich. Jetzt ist es also nicht mehr so schwierig, hier ein chinesisches Produkt zu verkaufen.
Selling a Chinese product.
Was nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die beiden bevölkerungsstärksten Länder der Erde, der Drache und der Elefant, wie sie oft genannt werden, sich noch immer nicht einig sind, wo deren jeweiliges Revier endet. Im Klartext, es kommt, wie erst kürzlich wieder, zu ständigen Grenzkonflikten im Himalaya, was angesichts der Tatsache, dass beide Atomwaffen besitzen, nicht ganz ungefährlich ist. Die Grundlage für weiteres Wachstum und die Vertiefung unserer Beziehungen ist dauerhafter Friede und Ruhe an unseren Grenzen. Wir haben uns schon früher um die Lösung dieser Frage bemüht. Premier Li und ich waren uns einig, dass dieser Prozess weitergehen muss. So Indiens Premierminister Manmohan Singh. Und dessen chinesischer Gast befand, wir haben viel mehr gemeinsame Interessen als Meinungsverschiedenheiten. In dieser Frage haben die beiden sich also angenähert. Aber es gibt noch mehr Zündstoff. Begleitet wurde der Besuch von Chinas Premier von Protesten in Neu-Delhi gegen die chinesische Tibet-Politik. Indiens Regierung erlaubt dem Dalai Lama, hier zu leben. Im Norden Indiens befindet sich die tibetische Exilregierung. Trotz aller Konfliktfelder aber bleibt die Erkenntnis, wenn China und Indien weiter in Ruhe wachsen wollen, dann müssen sie auch dichter zusammenwachsen. Auf wirtschaftlichem Gebiet passiert das zweifelsohne. Die beiden Riesen investieren jährlich mehr ineinander. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir bis zum Jahr 2050 mindestens die Nummer 2 und die Nummer 3 in der Welt sein werden. In die Richtung entwickeln wir uns schon jetzt. So der Inder in Diensten der Chinesen Vedyanathan. Dass Premier Li sich für seine erste Auslandsreise überhaupt sogleich für Indien entschied, hat nicht unerheblich dazu beigetragen, dass die beiden Riesen sich weiter angenähert haben. Die Zukunft, da sind sich viele Wirtschaftsexperten einig, wird nicht China oder Indien gehören, sondern China und Indien.
Der Drache und der Elefant treffen sich in Neu-Delhi, von dort berichtete Kai Küstner. Traditionell hält die deutsche Sektion von Amnesty International ihre Jahrestagung über Pfingsten ab. Diesmal war es in Bochum. Die Lage der Menschenrechte hat sich insgesamt im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht verbessert. Besonders die Situation in Syrien ist dramatisch. Auch über Pfingsten gab es dort schlimme Kämpfe. Dutzende Menschen wurden getötet. Amnesty International und die Lage in Syrien. Dazu ein Kommentar von Dirk Birnoth.
Die Lage der Menschen in Syrien ist dramatisch. Der Bürgerkrieg wütet mittlerweile im gesamten Land. 80.000 Menschen sind bisher darin umgekommen. Tendenz leider steigend. Denn selbst im Krankenhaus sind Verwundete nicht sicher. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ließ Präsident Assad wiederholt Kliniken bombardieren. Brutal ist die syrische Armee auch bei der Wahl ihrer Waffen. Streu- und Brandbomben lässt das Assad-Regime auch schon mal über Wohngebiete niederprasseln. Das Perfide an den Streubomben ist deren wenig zielgerichtete Wirkung. Dabei nimmt die syrische Armee in Kauf, dass viele Zivilisten verletzt oder getötet werden. Fast täglich verstößt das Regime von Präsident Assad gegen internationales Völkerrecht. Aber auch die bewaffnete Opposition unterscheidet immer weniger zwischen zivilen und militärischen Zielen. Massenhinrichtungen belegen die Brutalität der Oppositionsgruppen. In diesem Konflikt gibt es aus Sicht der Menschenrechte kein Schwarz und Weiß, kein Gut oder Böse. Ein klares Signal der Welt gegen Kriegsverbrechen in Syrien fehlt bisher, weil sich die Mitglieder im UN-Sicherheitsrat nicht auf eine einheitliche Position einigen können. Unterdessen sind fast 5 Millionen Syrer auf der Flucht, ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Auch das sorgt bei den deutschen Mitgliedern von Amnesty International für große Beunruhigung. Mehr als 1 Million Flüchtlinge sind bereits in Auffanglagern in Nachbarstaaten untergekommen. Dort müssen sie unter teilweise katastrophalen Bedingungen hausen. Wenn die internationale Staatengemeinschaft schon keine einheitliche Haltung zum Konflikt selbst findet, sollte sie wenigstens hier helfen. Kleine Länder wie Jordanien oder der Libanon sind mit der großen Anzahl der Flüchtlinge schlichtweg überfordert. Selbst die Türkei könnte Unterstützung aus dem Westen gebrauchen. Niemand weiß, wie lange der Konflikt noch dauern wird. Mit einem militärischen Eingreifen, über das die USA und Frankreich laut nachdenken, ist der Bevölkerung allerdings auch nicht geholfen. Die Vereinten Nationen sollten vielmehr eine gemeinsame Resolution verabschieden, in der die Kriegsverbrecher beider Seiten verurteilt werden. Russland und China müssen ihre Blockadehaltung endlich aufgeben, damit der Internationale Strafgerichtshof mit der Sicherung von Beweisen beauftragt werden kann. Eine Forderung, die auch bei der heutigen Tagung in Bochum aufkam. Die Weltgemeinschaft sollte ein klares Signal nach Syrien schicken. Den Verantwortlichen dort muss deutlich vor Augen geführt werden, dass ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit eines Tages hart bestraft werden.
Ein Kommentar von Dirk Birnuth war das. Seit Donnerstag befinden sich 7 ägyptische Soldaten und Polizisten im Norden der Sinai-Halbinsel in der Gewalt von radikal-islamischen Entführern. Diese wollen Gesinnungsgenossen freipressen, die in ägyptischen Gefängnissen sitzen. In einem Internetvideo bitten die Entführten Präsident Mursi, die Forderung der Geiselnehmer zu erfüllen. Aber Mursi weigert sich, mit Terroristen zu verhandeln. Deshalb, so glauben viele, könne eine Militäraktion bevorstehen. Über diese komplizierte Situation aus Kairo nun Hans-Michael Ehl.
Im Video sind die entführten Männer zu sehen, die Augen verbunden und die Hände über dem Kopf haltend. Die 7 Polizisten und Grenzbeamten nennen ihre Namen und einer fordert Präsident Mohamed Morsi dringend auf, mit den Entführern zu verhandeln. Er solle dafür sorgen, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Präsident Morsi, es sollen alle politischen Gefangenen vom Sinai freigelassen werden. Herr Präsident, wir bitten Sie, so schnell wie möglich diese Gefangenen freizulassen, weil wir die Folter nicht mehr ertragen können. Ich wende mich auch an den Verteidigungsminister. Seine Männer sterben und er sitzt auf seinem Stuhl. Bitte, Herr Minister, tun Sie etwas für Ihre Männer und lassen Sie die Gefangenen frei. Die Geiselnehmer fordern die Freilassung islamistischer Kämpfer, die unter anderem beim Angriff auf eine Polizeistation im Nord-Sinai vor 2 Jahren 5 Sicherheitsbeamte getötet haben. Im Gefängnis sollen einige von ihnen gefoltert worden sein, behaupten die Entführer. Doch Präsident Morsi zeigt sich ungerührt. Über Twitter teilte er nach Bekanntwerden des Videos mit, der Staat sei nicht erpressbar, mit Kriminellen verhandle man nicht, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Morsi betonte, es gebe eine vollständige Koordination der zuständigen staatlichen Stellen, was viele in Ägypten bezweifeln. Die Armee hätte längst eingreifen und die Geiseln befreien wollen, heißt es, doch Morsi zögere. Der Präsident befürchte, eine erfolgreiche Befreiungsaktion der Armee könne deren Ansehen in der Bevölkerung steigern, auf seine Kosten. Außerdem bestehe die Gefahr, Morsi verliere die Unterstützung extremer Islamisten, wenn er auf die Forderungen der islamistischen Geiselnehmer mit Härte reagiere. Aus Protest gegen die Entführung und die Untätigkeit der Regierung blockieren Polizisten seit Samstag den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Sie fordern ein konsequentes Eingreifen Morsis. Wir werden demonstrieren, bis unsere Kollegen zurückkehren. Wir werden den Übergang erst freimachen, wenn unsere Kameraden zurück sind. Offizielle können herkommen und sich davon überzeugen, aber sie müssen unsere Kameraden mitbringen. Wenn nicht, wollen wir sie hier nicht haben. Unterdessen hat die Armee weitere Panzer in die Region im Norden des Sinais geschickt. Sollten Verhandlungen zwischen den Entführern und lokalen Beduinenvertretern scheitern, könnten die Entführten durch eine groß angelegte Militäraktion befreit werden, heißt es in staatlichen Medien.
Es ist ein historischer Besuch der Präsident Birmas. Thein Sein wird heute von Barack Obama im Weißen Haus empfangen. Seit einem halben Jahrhundert ist es der erste Aufenthalt eines Staatschefs aus dieser Region in den USA. Und dieser Besuch soll auch helfen, die Opposition zu stärken. Aus Washington dazu Silke Hasselmann.
Das hat Seltenheitswert. Da reist ein ausländischer Präsident zu einem Staatsbesuch an und wird von US-Präsident Obama erwartet. Doch dies wird in dem öffentlich zugänglichen Kalender des Weißen Hauses mit keiner Silbe erwähnt, weder für heute noch für morgen. Das gleiche gilt für andere offizielle Termine der Delegation aus Myanmar, die mit einem solchen Besuch stets einhergehen, als würde es sich um ein Geheimtreffen handeln. Tatsächlich handelt es sich um den ersten US-Besuch seit 47 Jahren durch einen Präsidenten aus Myanmar, auch bekannt als Birma oder Burma. Bis zum Mai 2011 waren die offiziellen Staatsbeziehungen auf Null zurückgefahren. 22 Jahre lang gab es nicht einmal mehr diplomatische Vertretungen. Die damals herrschende Militärdiktatur hatte das Land international isoliert, bis vor 2 Jahren erstmals Zivilisten an die Regierung kamen. Bis dahin war Thein Sein Teil der Militärjunta im Range eines Generals und viele Menschenrechtler, auch in den USA, sind davon überzeugt, dass Sein zwar die Uniform gegen einen Anzug getauscht hat, jedoch die die Menschenrechtsverletzungen nicht genügend eindämmt. Sie wollen heute vor dem Weißen Haus protestieren. Derweil räumt auch die Obama-Administration ein, dass noch nicht alles perfekt läuft, verweist aber darauf, dass Präsident Thein Sein im vorigen Jahr eine erhebliche Zahl an politischen Gefangenen freigelassen hatte. Aus US-Sicht ist das südostasiatische Myanmar wichtig als künftiger strategischer Partner im südchinesischen Meer, wo sich seit einigen Jahren Konflikte um den Zugang zu wichtigen Bodenschätzen und um militärische Vormachtstellungen entwickeln.
28 Jahre lang hat er in Haft gesessen, Nelson Mandela. Neben Martin Luther King gilt er als einer der wichtigsten Vertreter im Kampf gegen die weltweite Unterdrückung von Schwarzen. Mit seiner Familie aber hat Mandela bisher wenig Glück gehabt. 1964 heiratete er Winnie, von der er sich dann aber nach einer dubiosen Geschichte trennen musste. Aus dieser Ehe resultieren zwei Töchter und die machen ihrem Vater das Leben schwer. Dazu aus Johannesburg Andreas Herrler.
Wann immer ein T-Shirt, eine Kaffeetasse oder ein Salzstreuer mit dem Bild des südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela verkauft wird, der heute 94-Jährige verdient über seine Firmen mit daran. In zwei dieser Firmen, die die Verkaufserlöse und die Markenrechte überwachen, sitzt er selbst im Vorstand. Diese Tatsache war kurz nach Ostern, da war Mandela gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden, Anlass für einen ersten Streit. Senani und Makasiwe Mandela, die beiden Töchter des früheren Präsidenten, wollten ihn und zwei seiner Weggefährten aus den Firmen entfernen. Schließlich seien die drei niemals offiziell ernannt worden. Mandelas Anwälte, unter ihnen der 84-jährige Menschenrechtler George Bizos, schlugen zurück. Ihr Mandant sei äußerst verärgert, erklärten sie, und reichten vergangene Woche Klage gegen die beiden Töchter ein. Per Gericht wollen die Anwälte erreichen, dass sich die Töchter nicht in die Vermögensangelegenheiten ihres Vaters einmischen. Kaum war die Klage bei Gericht in Johannesburg eingegangen, folgte die nächste. Absender diesmal die beiden Töchter. Sie wollen per Urteil erreichen, dass sie über die millionenschweren Kunstwerke und über einen ebenso wertvollen Vermögensfonds verfügen dürfen. Über beide Klagen ist noch nicht entschieden. Dass die Töchter schon zu Lebzeiten ihres Vaters an dessen Erbe wollen, wird in Südafrika heftig kritisiert. Viele Südafrikaner, für die Mandela beinahe ein Heiliger ist, sind empört darüber, dass die Töchter den Tod ihres Vaters offenbar kaum abwarten können. Wie hoch das Vermögen des Nationalhelden wirklich ist, weiß nur die Familie selbst. Offizielle Angaben gibt es nicht. Lediglich die Nelson-Mandela-Stiftung, die größte seiner insgesamt 27 Stiftungen, erklärte vergangenes Jahr, knapp 5 Millionen Euro eingenommen zu haben. Insgesamt dürfte es um eine zweistellige Millionensumme gehen.
Aus Johannesburg war das Andreas Herrler. Und wir kommen zum Sport am Pfingstmontag. Bei mir im Studio Nicole Seifert. Heute machen wir mal keinen Fußball?
Nein, heute machen wir Tischtennis.
Was ist denn da passiert?
Ja, bei der Tischtennis-WM in Paris, die WM ist heute zu Ende gegangen. Da gab es keine deutsche Medaille. Auch im Herren-Einzel nicht. Timo Boll und Patrick Baum, die sind gestern im Viertelfinale ausgeschieden. Die Chinesen machten den Titel unter sich aus. Neuer Weltmeister ist Olympiasieger Zhang Yike aus China. Der hat auch seinen Titel verteidigt. Und wir kommen zum Tennis. Beim neuen ATP-Turnier in Düsseldorf auf Sand hat Tobias Kamke das Achtelfinale erreicht. Kamke setzte sich im deutsch-deutschen Duell gegen Benjamin Becker durch mit 6:3 und 6:2. Tommy Haas und Philipp Kohlschreiber stehen durch ein Freilos in Düsseldorf bereits im Achtelfinale und spielen morgen.
Gestern krönte sich Schweden zum Eishockey-Weltmeister durch den 5:1-Sieg gegen die Schweiz und dementsprechend königlich war auch der Empfang der Mannschaft in Schweden?
Ja, König Carl Gustav hat die schwedische Eishockey-Weltmeisterschaftsmannschaft in Stockholmer Schloss begrüßt. Bei dem Empfang waren unter anderem auch Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria dabei. Anschließend fuhr die Mannschaft mit einem Bus zum zentralen Bürgerplatz, wo unter freiem und blauem Himmel zehntausende Fans die Spieler feierten. Auch die Schweiz wurde heute trotz der verpassten historischen WM-Goldmedaille in der Heimat frenetisch gefeiert. Hunderte Fans jubelten dem frisch gebackenen Vize-Weltmeister bereits in der Empfangshalle des Zürcher Flughafens zu. Weltmeister der Herzen nannte die Zeitung Blick das Schweizer Team in einer WM-Gratisausgabe.
Und noch 5 Tage bis zum Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Man weiß schon, wer ist der Schiedsrichter?
Genau, der Name ist Nicola Rizzoli aus Italien. Denn Rizzoli, der ist der Schiedsrichter im Champions-League-Finale. Er wurde heute von der UEFA mit der Leitung der Partie am kommenden Samstag im Londoner Wembley-Stadion vertraut gemacht. Nein, der wurde dazu
dazu genannt.
Genau.
Das war der Sport am Wochenende mit Nicole Seifert und das war das Echo des Tages mit Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.